Barrieren abbauen.
Psychische Erkrankung.
Vorurteile.
Mediale Darstellung.
Entstigmatisierung.
Inklusion.
Jeder Mensch hat eine Geschichte.
Psychiatrieerfahrung.
Vielfalt ist unsere Stärke.
X-Talk, der inklusive Podcast von und für Menschen mit Beeinträchtigung.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge X-Talk, dem inklusiven Podcast aus den Alexianerwerkstätten. Und hier ist schon wieder Marie-Luise Buschheuer und heute bei mir zu Gast ist Pia Papadopoulos. Pia, magst du dich mal ganz kurz vorstellen?
Ja klar, sehr gerne. Ich bin 29 Jahre alt, wohne seit 2021 in Köln. Vorher habe ich in einem kleinen Dorf in Bayern gewohnt, in der Oberpfalz, wo meine Mutter und mein Bruder noch wohnen. Seit Juni 2024 bin ich offiziell bei den Alexianer Werkstätten im Standort Ossendorf im Alex Office. Habe davor aber halt auch im Oktober letzten Jahres schon mal reinschnuppern dürfen und auch im Frühling dieses Jahres. Bin sehr froh, auf die Alexianer Werkstätten gestoßen zu sein, durch dich. Ja. Und vor allem bin ich halt auch froh, dadurch eine Regelmäßigkeit in meinem Alltag bekommen zu haben, weil es sich vor allem durch meine psychischen Erkrankungen halt für mich sehr schwer gestaltet, einen geregelten Ablauf im Alltag überhaupt zu haben.
Ich glaube, das kennen viele
und,
von uns.
Oh ja. Und finde mich halt hier, fühle mich hier halt auch sehr wohl, befinde mich in sehr guten Händen, komme mit sehr viel Verständnis zu und es fällt mir einfach leichter, in diesen Arbeitsalltag reinzufinden. Ansonsten in meiner Freizeit bin ich recht kreativ unterwegs, vom Zeichnen über Bilderbearbeitung bis hin zum kreativen Schreiben ist fast alles dabei.
Ja, so kenne ich dich auch. Aber heute geht es nicht nur um dich, das sage ich jetzt mal direkt, weil Pia, du hast einen jüngeren Bruder, der heißt Marc. Ich habe schon ganz viel von ihm gehört und obwohl ich ihn nicht persönlich kenne, mag ich ihn mittlerweile sehr. Das Besondere an Marc ist nämlich, dass er Trisomie 21 hat. Das war früher auch bekannt als Down-Syndrom. Und für alle, die nicht wissen, was Trisomie 21 ist, habe ich auch tatsächlich eine ganz kurze Erklärung mitgebracht. Trisomie 21 ist eine genetische Besonderheit. Diese Menschen haben mehr Chromosomen in ihren Zellen. Die Chromosomen sind halt unsere Datenträger, die Teile im Körper, die unsere Gene tragen. Und Menschen mit dieser Erkrankung haben anstatt 46 47 Chromosome. Wir kennen das, sie haben bestimmte körperliche Merkmale häufiger, aber sie gelten auch als besonders liebevoll, haben besondere Talente, brauchen aber im Alltag viel mehr Unterstützung als ein in Anführungszeichen gesunder Mensch. Das kann bei der Schule oder bei der Arbeit beginnen, aber auch in der allgemeinen Lebensführung sein. Es ist jedoch wichtig, dass wir die Menschen nicht auf ihre Behinderung reduzieren, egal um was es geht, sondern sie mit Stärken und Schwächen wie jeden anderen Menschen auch sehen. Ich packe euch auf jeden Fall noch Informationen und Links dazu in die Shownotes, aber jetzt steigen wir erstmal ins Thema ein, denn heute geht es am Rande um Trisomie 21. Es geht nämlich um die ganz oft vergessenen gesunden Geschwisterkinder, die mit einem Trisomie 21 erkrankten Geschwisterpaar aufwachsen. Und deshalb habe ich Pia eingeladen, weil ich kenne die Frau gefühlt ewig und habe dann natürlich auch schon mal so ein bisschen mitbekommen, wie ist das eigentlich so, wenn man als Geschwisterkind eines behinderten, wirklich behinderten Bruders aufwächst. Pia, wie war so deine Kindheit mit deinem Bruder? Was ist dir besonders prägend in Erinnerung geblieben?
Also meine Kindheit würde ich rückblickend als schwierig und recht kompliziert beschreiben, weil er ist ja 1999 geboren und es war auch für meine Mutter überraschend gewesen. Ich meine, damals 1999 gab es jetzt auch nicht die Technologie dafür, zu erfahren, ob jetzt das Kind behindert ist, was auf die Welt kommt. Da gibt es ja jetzt heutzutage sehr viele Tests, die vorher gemacht werden. Zu dem Zeitpunkt war ich halt selbst 4 Jahre alt, aber am prägendsten war eigentlich den Effekt, den es auf den Alltag von unserer Familie hatte. Ich musste halt auch, obwohl ich recht klein war und obwohl ich noch ein Kind war, recht schnell erwachsen werden, musste aber halt auch im Einklang damit halt auch den Umgang mit ihm lernen. Mhm. Weil ich habe mich natürlich, habe natürlich gedacht, ich bekomme jetzt ein normales Geschwisterchen. Und es ist halt vor allem, ja, es zu begreifen, dass er nicht wie andere oder normale Kinder sein wird und hat auch einfach kein normales Geschwisterchen ist. Man musste halt viel mehr auf ihn aufpassen. Er hat besondere Aufmerksamkeit bekommen und allgemein musste man halt auch mehr als zwei Augen auf ihm haben, sage ich jetzt mal.
Ich höre jetzt schon raus, du musstest sehr schnell sehr viel zurückstecken. Und ja, das ist ja generell erstmal auf Hochdeutsch gesagt scheiße, wenn man als Kind zurückstecken muss. Und ich kenne dich ewig, ich weiß, dass das auch sehr lange an dir genagt hat. Wie hast du das empfunden, so oft aufgrund deines Bruders zurückstecken zu müssen? Gab es Situationen, die für dich besonders schwierig, besonders prägend waren, die dir in Erinnerung geblieben sind?
Also vor allem würde ich jetzt mal sagen, Familienausflüge zum Beispiel waren sehr schwierig zu gestalten, vor allem, weil sie halt auf seine Bedürfnisse zugeschnitten werden mussten. Ich habe mich selber, weil ich war ja erst 4 Jahre alt, als er geboren wurde, ich war so halt Kindergartenalter gerade, bin halt Vorschulalter, dann in die Schule gekommen und ich hatte halt selber halt auch Probleme als die Schule angefangen hat, ja, wie mit Mobbing, vor allem jetzt wegen meinem Nachnamen und halt, weil es halt ein kleines Dorf ist.
Ja, klar.
Und habe mich halt mit diesen Problemen, die halt aus dem Mobbing resultiert sind, ich hatte auch schon sehr früh halt depressive Gedanken, habe mich halt damit sehr zurückgezogen, weil ich gemerkt habe, dass meine Eltern mit der Erziehung von meinem Bruder gekämpft haben. Und habe mich halt so hingehend sehr zurückgehalten, meine Probleme mit denen, mit meinen Eltern zu besprechen. Und ich wollte halt meine Eltern einfach nicht zusätzlich noch belasten. Das war so mein Hauptgedanke damit meistens. Und ich habe halt sehr oft auch Ferien oder wenn ich jetzt krank war, meist bei meiner Oma verbracht. Das ist die Mutter von meinem Vater. Und bei ihr war es tatsächlich so, bei ihr hatte ich einen Raum, wo ich Kind sein durfte. Ich hatte bei ihr zum Beispiel meine Barbie-Puppen, die ich damals hatte. Ich hatte bei ihr meine Filme. Ich konnte bei ihr einfach das sein, was ich halt dort, also zu Hause bei mir nicht konnte. Und es war schon alles sehr kompliziert und schwierig, vor allem halt als Kind besonders.
Also deine Eltern nicht noch zusätzlich belasten zu müssen, ist ein Gedanke, den eigentlich kein Kind haben sollte. Das will ich jetzt hier einfach mal klarstellen, weil ein Kind sollte niemals eine Belastung sein. Das, ne? Ich glaube, das sollte mittlerweile bekannt sein. Und wenn man als Kind schon so denkt, dann läuft da definitiv was nicht richtig. Das ist klar, aber dafür sind wir ja heute hier, um das mal zu beleuchten.
Genau.
Und ich habe jetzt hier eine Frage und ich denke, das ist eine sehr interessante Frage, gerade in dem Zusammenhang, denn ich würde gerne von dir wissen, gab es Momente, in denen du dir gewünscht hast, dass das Ganze anders verlaufen wäre, dass du zum Beispiel gar keinen Bruder, also Geschwister gehabt hättest oder einen gesunden Bruder?
Definitiv. Also ich hatte oft Momente, in denen ich mir einen normalen Bruder gewünscht habe, besonders jetzt auf Familienfeiern oder doch auf den wenigen Ausflügen, die jetzt passiert sind, wo wir ihn mitgenommen haben. Es war halt, man musste halt immer auf ihn halt ein besonderes Auge haben, weil wenn ihm ja zum Beispiel auf Familienfeiern, jetzt Geburtstag oder Weihnachten, ihm dieser ganze Trubel zu viel wurde, war es bei ihm so, dass er sehr viel und sehr schnell Unfug gemacht hat oder übertrieben hat. Und dann war es auch so, dass wir dann recht schnell von diesen Familienfeiern halt gehen mussten, damit er halt in sein Zuhause zurückkommt, damit er runterfahren kann. Und es hat halt auch sehr genervt, wenn ich halt auf ihn aufpassen musste. Ich glaube, das verstehen auch jetzt Geschwisterchen mit einem normalen Bruder oder einer normalen Schwester. Besonders halt als Jugendlicher, wo man sich denkt, jetzt muss ich wieder auf meinen Bruder aufpassen.
Ja, eigentlich habe ich was anderes vor.
Und das war halt einfach ein bisschen schwierig und anders, weil er halt einfach dieses Fünkchen mehr Aufmerksamkeit gebraucht hat.
Mhm. Ja. Ich habe in meiner Erklärung am Anfang kurz erwähnt, dass Menschen mit Trisomie 21 oftmals besonders liebevoll sind. Ich kenne wenige davon, aber die, die ich schon mal kennenlernen durfte, da war es wirklich so. Und das kann man ja als positiven Aspekt des Ganzen sehen. Gibt es bei dir irgendwas, wo du sagst, das waren tolle Erlebnisse, das machte das Aufwachsen mit einem Trisomie 21 Bruder besonders?
Also genau das, was du gesagt hast, dass sie halt eben so liebevoll sind. Hm. Man merkt bei ihm einfach, er ist halt eben ein sanfter Riese, so beschreibe ich es immer gerne. Besonders, es ist sehr faszinierend zu sehen, wie er mit Babys umgeht. Er ist halt sonst immer so ein bisschen so ein ruppiger Typ und rangelt auch halt echt gerne. Und ihn dann mit einem Baby zu sehen, das ist einfach, du gibst ihm dieses Kind und du weißt, dass dieses Kind sicher ist in seinen Armen. Mhm. Obwohl er so ist, wie er ist. Mhm. Und auch diese Fähigkeit, die einfach diese Menschen besitzen, dass er dich einfach gern hat, weil er dich einfach gern hat, oder er dich halt nicht mag, weil er dich halt nicht mag. Nicht jetzt auf Vorurteile beachtet oder so. Ja. Er erwartet nichts von einem. Und das ist einfach faszinierend, finde ich.
Ich glaube, das ist eine schöne Haltung, von einem anderen Menschen nichts zu erwarten und ihn einfach zu nehmen.
Definitiv.
Du hast mir das irgendwann auch mal erzählt, dass man bei Marc ganz besonders erkennt, dass ob er jemanden mag oder ob er jemanden nicht mag. Ne? Kannst du dich da noch dran erinnern?
Ja, und es ist auch dieses so, wie ich ja gesagt habe, er mag dich einfach, weil er dich mag. Oder er mag dich nicht, weil er dich halt nicht mag.
Ich glaube, die unterscheiden noch ganz, ganz einfacher in bist du ein Arschloch oder bist du keins.
Definitiv. Ne? Also es ist auch so dieses nicht mit Vorurteilen leben. Die haben einen ganz anderen Blick auf das Leben und auf die Menschen an sich. Es interessiert die nicht, welche Hautfarbe du hast, welche sexuelle Orientierung du hast, aus welchem Land du kommst. Wenn du lieb zu ihm bist, sind sie lieb zu dir.
Das ist etwas, was wir von denen lernen können, finde ich.
Definitiv.
Hast du das für dich selber von deinem Bruder mitgenommen oder warst du auch selber immer schon so?
Ich glaube, dadurch, dass ich mit ihm aufgewachsen bin, habe ich das einfach irgendwie mit etabliert, weil es gab auch mal so einen Moment bei uns im Dorf, als wir einkaufen waren. Und er wollte halt unbedingt diesen Einkaufswagen zurückbringen. Und das war jetzt kein weiter Weg gewesen und er hatte den Einkaufswagen halt zurückgeschoben und halt ein bisschen ruppiger, hat halt, ich sag mal auf Bayerisch, eine Mordsgaudi.
Also ich verstehe ein bisschen Bayerisch, ich weiß, was eine Mordsgaudi ist, also kann ich
und,
mir schon was drunter vorstellen.
Ich habe halt so gesehen, wie so ein Vater sein Kind halt aus dem Weg gezerrt hat, wobei das halt gar nicht im Weg stand.
Ja.
Und das hat mich richtig sauer gemacht, weil ich dachte so, der hat meinen Bruder angesehen, wie als wäre er irgendwie ein Monster oder ein Irrer oder sowas. Da war ich wirklich verdammt sauer an dem Tag.
Ein bisschen Schützerinstinkt, ne?
Ja, schon, weil es ist ja immer noch mein Bruder.
Ja, also das ist nicht weg, ne?
Nee, definitiv nicht.
Auch nicht, obwohl dein Bruder jetzt vom Gesetz her erwachsen ist, aber
ja.
Ne, genau. Jetzt hast du selber erzählt, du arbeitest mittlerweile bei uns in den Alexianer, in den Behindertenwerkstätten. Heißt ja im Umkehrschluss auch, dass du, wo Alexianer draufsteht, ist Psyche drin, dass du, um es mal in meinem Jargon zu sagen, einen an der Klatsche hast.
Nur einen?
Ich kenne dich seit fast 13 Jahren, ich kann das nur bestätigen. Deine ganz persönliche Entwicklung, jetzt mal abseits von dem Scheiß, den du in der Schule erlebt hast, Mobbing, Ausgrenzung etc., kennen wir ja beide, kennen wahrscheinlich auch viele, viele Zuhörer. Wie hat die Beziehung bzw. das Vorhandensein deines Bruders deine persönliche Entwicklung beeinflusst oder deinen Kontakt zu Mitmenschen oder zu Klassenkameraden? Ist da irgendwas hängen geblieben, im Positiven wie im Negativen, was das Aufwachsen mit so einem Menschen bei dir angestellt hat?
Also was es mir auf jeden Fall gegeben hat, dadurch, dass ich ja jetzt auch hier bei den Alexandern bin, es hat mir irgendwo so ein Stück Erfüllung gegeben, dadurch, dass die Alexianer ja auch auf diese Aufklärungsarbeit bedacht sind und dass sie das ja voranbringen wollen, besonders auch für Menschen wie Marc. Er hat mich auch sehr geprägt mit Empathie und seiner Sichtweise, wie wir gerade vorhin schon sagten, einfach dieses Mögen ohne Vorurteile. Einfach halt nicht zu unterscheiden, ob jetzt ein Mensch eine Behinderung hat oder nicht und sie einfach zu akzeptieren. Und es hat mir irgendwo auch so diesen Drang gegeben, als ich halt eben auch gesehen habe, wie andere Leute auf meinen Bruder reagieren. Es hat mir diesen Drang gegeben, einfach für Inklusion und einfach für diese Aufklärung zu arbeiten. Mhm. Als auch für eben mehr Akzeptanz, anstatt Angst und Ignoranz zu haben. Mhm. Und das hat so irgendwie so dieses Umfeld, was er mir gezeigt hat, auch unter anderem, weil wir waren auch auf Sommerfesten gewesen von der heilpädagogischen Stätte, wo er in die Schule ging. Und einfach das zu sehen, wie froh diese Kinder sind und wie sie einfach wirklich eine Lebensfreude ausstrahlen, obwohl sie so sind, wie sie sind. Es hat
vielleicht auch gerade deswegen.
Ne? Es hat mich komplett fasziniert. Mhm. Es hat mich wirklich fasziniert und wirklich gerührt.
Das kann ich mir vorstellen. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Gehen wir mal nochmal auf einen negativen Aspekt ein. Du hast eben gesagt, die Verantwortung, auf ihn aufpassen, selber zurückstecken, hatten wir alles schon. Du hast ja auch gesagt, du wolltest deine Eltern nie zusätzlich noch belasten. Dadurch ist ja vielleicht auch ein Gefühl von Verantwortung oder Schuld in dir aufgekommen oder auch auf deine Eltern projiziert worden oder auf weitere Familienangehörige. Was sind da für Emotionsebenen entstanden? Welche Familienkonstellationen wie hat das alles beeinflusst?
Also ich habe unter anderem auch versucht, meine Eltern selber zu entlasten, weil ich halt einfach gemerkt habe, eben als Kind, als ich das noch nicht ganz verstanden habe, was Trisomie 21 bzw. Down-Syndrom eigentlich ist. Ich habe versucht, sie zu entlasten mit so kleinen Dingen wie ihm Essen geben abends, wenn es nur ein Joghurt gewesen ist. Oder ich habe tatsächlich auch gelernt, Windeln zu wechseln, weil er sie recht lange getragen hat. Es war aber auch schwierig, weil ich sehr oft wütend und enttäuscht war dadurch, dass er halt manchmal auch traurig, wenn ich jetzt sehr schlimme Phasen hatte, weil er halt eben einfach dieses Fünkchen mehr Aufmerksamkeit bekommen hat. Und manchmal empfand ich ihn tatsächlich auch als Belastung dadurch. Mhm. Einfach weil er bevorzugt worden ist. Ich weiß auch einmal, in einem Streit mit meiner Mutter habe ich ihr auch an den Kopf geworfen, dass sie Mark ja mehr liebt als mich. Was mir bis heute immer noch wehtut, dass ich das meiner Mutter an den Kopf geworfen habe.
Emotionen.
Ja, ich habe mich auch dabei erwischt, dass ich ihn als Kind, als Jugendliche gehasst habe, also wirklich gehasst habe. Aber auch als ich dann so 15, 16 war, haben sich ja meine Eltern getrennt und mein Bruder hat halt immer nach seinem Vater gefragt. Ich hatte einen sehr, sehr großen, oder habe ihn immer noch, einen sehr großen Groll auf meinen Vater. Und während dieser Trennungszeit habe ich halt einfach diesen Groll heruntergeschluckt für meinen Bruder. Also ich habe seine Bedürfnisse über meine gestellt, damit er einfach seinen Vater sehen konnte, weil er halt immer nach ihm gefragt hat. Hm. Und ich glaube, das hat mich mit ihm so ein bisschen verbunden, weil er hat in dem Moment einfach nur nach seinem Vater gefragt hat und ihn sehen wollte. Hm. Und dann habe ich immer den Kontakt initiiert und mein Vater gefragt so, hey, können wir uns irgendwann mal treffen? Können wir ganz banal am Vatertag irgendwas machen? Hauptsache, mein Bruder kann seinen Vater sehen. Hm. Und da habe ich sehr, sehr viel für mich zurückgesteckt. Wahrscheinlich habe mich das auch selber ein bisschen negativ geprägt.
Ja,
aber ich habe es einfach aus der Liebe für ihn gemacht. Hm. Damit, ja, er hat seinen Vater sehen kann.
Und ich denke mal, ein Teenager selber noch in der Entwicklung sollte das eigentlich nicht tun müssen. Aber du hast es getan. Und ja, wechseln wir das Thema mal ganz schnell, bevor wir da irgendwo abdriften, weil ja, ich weiß noch gut. So ein paar Geschichten. Ich will dich mal gar nicht danach fragen. Du hast eben von den heilpädagogischen Stätten gesprochen. Ich greife das jetzt mal auf. Das heißt, ihr habt von Anfang an in der Familie eigentlich eine Unterstützung bekommen. Was habt ihr an Unterstützung als Familie bekommen? Vom Land, von der Gemeinde, vom Staat? Ich weiß das ja nicht. Ich kenne mich damit nicht aus. Wie sah die Unterstützung aus?
Also von Anfang an hatten wir diese Unterstützung von diesem heilpädagogischen Zentrum noch nicht. Mhm. Er war ganz normal im gleichen Kindergarten gewesen wie ich, jetzt unter normalen Kindern.
In Anführungszeichen,
normalen Kindern. Und da hat man schon gemerkt, dass er ein bisschen mit sich gekämpft hat. Er hat nach anderen Kindern gebissen. Er war sehr aggressiv.
Nack, nack, nack.
Und als es dann, ja, als er dann halt 5 wurde, als er dann 6 wurde, war halt so die Frage, okay, was macht man nach dem Kindergarten? Mhm. An die richtige Schule durfte er nicht. Da hat sich auch unser Schuldirektor damals ausgesprochen dagegen.
Mhm. Und dann haben wir Thema Inklusion. Genau. Aber das war ja Anfang des Jahrtausends.
Und dann sind wir tatsächlich auf das Heilpädagogische Zentrum in Irchenried gestoßen. Mhm. Die, ich beschreibe es mal gerne als ganzen Konvult, den die da haben, weil die haben dort Kindergarten, die haben Schule dort an einem Ort, die haben weiterführende Schule, aber es ist ja keine weiterführende Schule, es ist eine Förderschule. Wenn jetzt behinderte Kinder jetzt nicht für eine Werkstatt geeignet sind, die haben natürlich auch Werkstätten, die haben dort Kurzzeitpflegewohnheime, die haben Wohnheime nach verschiedenen Altersklassen.
Alles auf Trisomie 21 ausgerichtet oder auch auf andere Behinderungen?
Auf allgemeingeistige Behinderungen. Okay. Und durch dieses heilpädagogische Zentrum hat meine Familie doch sehr viel Unterstützung erfahren. Mhm. Und ja, man hatte halt einfach nicht diese Angst, dass halt einfach mit Abweisung reagiert wird, weil halt das Kind so ist. Und dadurch, dass halt Marc so ist, wie er nun mal ist, weil er Down-Syndrom hat, wie soll ich das sagen? Es ist halt
Freischnauze.
Es ist, ja, schwer über dieses Thema zu reden.
Ich weiß.
Es ist halt immer so, Marc musste halt immer dabei sein. Weil, wie gesagt, man halt jemanden brauchte, der auf ihn aufpasst. Aber was halt jetzt Pflege und die Fürsorge angeht, hat uns halt dieses Zentrum sehr unter die Arme gegriffen. Wir hatten auch eine Babysitterin, die meine Mutter quasi engagieren konnte für einen Abend, falls meine Mutter irgendwas gemacht hat mit ihren Freundinnen. Und die wurde tatsächlich auch über dieses Zentrum gestellt. Mhm. Und ja, es gab natürlich auch die Angebote für die Kurzzeitpflege, wo er das eigentlich auch sehr gerne hingegangen ist und mittlerweile immer noch gerne hingeht. Jetzt aktuell ist er in der Werkstatt, was wir tatsächlich alle nicht gedacht hätten, weil wir hätten alle gedacht, dass er eher in die Förderschule kommt. Aber jetzt ist er in der Werkstatt und er ist dort sehr, sehr glücklich.
Diese Unterstützung, hat die sich auch positiv auf deinen Lebensbereich ausgewirkt? Konntest du da vielleicht dann auch ein bisschen mehr entspannen als große Schwester oder hast du das gar nicht gemerkt?
Ich glaube, in der Zeit, wo ich halt noch zu Hause war und das mitbekommen habe, habe ich das nicht gemerkt, aber ich habe es an meiner Mutter gemerkt, weil sie konnte dadurch einfach einen normalen Job ausführen. Es war halt so, Marc wird halt morgens als erstes geholt und am späten Nachmittag, so gegen 4:30, mal als letztes gebracht. Und dadurch ist halt einfach, er hat halt einen geregelten Alltag, meine Mutter hat einen geregelten Alltag, sie kann ihren Job nachgehen. Klar, jetzt am Wochenende, wenn jetzt meine Mutter jetzt ins Kino gehen möchte oder sowas, ist bei uns wohnt halt die Oma unten drunter im Haus,
im Keller.
Ist halt sie da oder sie nehmen halt auch einfach die Angebote der immer noch bestehenden Kurzzeitpflege an. Mhm. Ich meine, warum nicht, wenn es
ja, natürlich
von dem Zentrum halt gestellt wird und vom Staat so gesehen auch. Es hat halt, allgemein hat dieses Zentrum uns diesen Umgang mit Menschen mit geistiger Behinderung einfach viel leichter aussehen lassen und viel leichter gemacht. Mhm. Und das ist schon ein sehr, sehr, sehr großes Stück für uns gewesen. Ist es immer noch.
Ich wollte gerade sagen, er ist ja immer noch da in dem Zentrum. Und ich kriege das ja dann auch schon mal mit, wenn er dann da in die Kurzzeitpflege darf. Ich kriege das ja immer alles ungefiltert von dir mit, was ich sehr, sehr schön finde übrigens. Hättest du dir noch mehr, auch vielleicht speziell Unterstützung für dich gewünscht, um da besser mit umzugehen?
Also ich hätte mir auf jeden Fall gewünscht, zu Hause mehr Kind sein zu dürfen, mehr Aufmerksamkeit zu bekommen, wofür aber meine Familie bzw. meine Mutter in dem Fall nichts wirklich kann. Das habe ich jetzt,
nicht,
ich meine, ich habe ihr das damals vorgehalten oder habe es ihr halt in Gedanken vorgehalten, aber jetzt mittlerweile, ich habe gemerkt, es ging nicht anders.
Ja, du bist jetzt erwachsen, verstehst die Situation anders, aber das ändert nichts an deinen gerechtfertigten Gefühlen als Kind und Jugendliche. Ne?
Und ich musste halt auch einfach begreifen, dass meine Mutter mit dieser Situation halt selber überfordert war, ein behindertes Kind zu haben. Und ja, man musste halt das erst lernen, diesen Umgang mit ihm.
Mhm.
Ich hätte auch wahrscheinlich damals auch etwas besser machen können, indem ich halt einfach meine Bedürfnisse offen kommuniziert hätte.
Mhm.
Aber gut, so weit waren wir halt nicht. Und man hat sich da teilweise selber als Geschwisterchen, aber auch als Familie ein bisschen im Stich gelassen gefühlt.
Mhm.
Vor allem jetzt, was halt ja, die kleine Gemeinde bei uns im Dorf hat einfach anging.
Hm.
Aber es ist ja jetzt besser. Sehr viel besser.
Das wäre jetzt auch meine Frage. Wir haben jetzt viel über die Vergangenheit gesprochen, über deine Jugend, dein Zurückstellen, dein Zurückhalten auch von Emotionen und Gefühlen. Wie sieht's heute aus? Ich krieg's mit, aber unsere Hörer, die kennen dich nicht, die kennen Marc nicht. Wie sieht heute dein Umgang mit ihm aus? Wie ist die Familienkonstellation mittlerweile? Wie nah oder fern seid ihr euch?
Also mittlerweile kann ich sagen, ich kann mir ein Leben ohne ihn nicht mehr vorstellen.
Das ist schön.
Einfach, weil er mir zeigt, wie glücklich und zufrieden man mit den kleinen Dingen sein kann. Er ist halt ein Teil von mir, so wie ich eins von ihm bin. Jetzt ist auch immer so, wenn ich halt nach Hause komme, jetzt über Weihnachten oder über Ostern, haben wir auch immer ausgemacht, dass wir immer einen gemeinsamen Filmeabend haben, wenn ich da bin.
Oh Gott.
Also ich weiß ja, was für Filme er gerne sieht. Und dann sage ich immer, Marc, wollen wir einen Film gucken? Und er so, ja. Dann sage ich so, okay, wir gucken ihn aber auch von Anfang bis Ende.
Genau darauf wollte ich hinaus.
Weil er hat so eine Angewohnheit, wenn ihm eine Stelle gefällt, dann spult er das zurück und spielt das wieder ab. Und das kann er über Stunden lang machen.
Oh mein Gott.
Und deswegen habe ich immer festgelegt, wir machen einen gemeinsamen Filmabend, wenn ich da bin. Und dann schauen wir den Film auch von Anfang bis Ende. Und dann sitzen wir halt auf dem Sofa, wir kuscheln, wir rangeln ein bisschen. Wir haben halt einfach ein bisschen Spaß und kitzeln uns. Es ist halt
Er ist halt ein großes Kind in dem Sinne.
Ja.
Ne?
Ich denke auch immer, wenn wir ich denke auch mal bei Ausflügen tatsächlich immer an ihn, weil
das hast er du hat, so gelernt auch ja, vor allen Dingen.
Ja,
ne?
Und weil er halt einfach zur Familie dazugehört und weil es halt immer ein Faktor ist, den wir halt berücksichtigen mussten. Und ja, er hat mir irgendwo auch so diesen, so meinen leichten Egoismus wegtrainiert, sage ich jetzt mal. Und dafür bin ich ihm sehr dankbar und ich würde ihn für nichts auf der Welt hergeben.
Wie ist mittlerweile das Verhältnis zu deiner Mutter? Du hast eben gesagt, du hast ihr das mal im Streit an den Kopf geworfen. Ich kann mich an Zeiten erinnern, wo das Verhältnis sehr angespannt war. Wie sieht es heute aus?
Sehr viel besser. Tatsächlich, weil ich unter anderem jetzt halt auch medikamentiert bin für meine psychischen Erkrankungen. Ich war halt sehr, ich sag mal, verbal aggressiv und habe mich sehr verschlossen, habe mich in mein Zimmer zurückgezogen. Teilweise hat sie mich tagelang nicht gesehen, hat nur gemerkt, dass ich noch am Leben bin, weil sie die Badezimmertür auf und zu gehen hat hören. Und mittlerweile ist das so ein bisschen klarer geworden. Ich konnte mit ihr über diese ganzen Sachen reden. Ich kann auch komplett offen mit ihr darüber reden, wie ich mich gefühlt habe damals jetzt wegen dem Mobbing in der Schule, wegen dem Zurückstecken, was jetzt das Aufwachsen mit Marc war. Und sie ist da auch sehr offen zu mir. Sie ist mir auch sehr dankbar, dass ich halt so offen mit ihr darüber reden kann. Ich sag mal so, das Verhältnis jetzt eher so wie beste Freundinnen, könnte man sagen.
Mhm.
Wir sind ja trotzdem noch Mutter und Tochter. Aber ja, es ist irgendwo sehr, sehr, sehr viel besser geworden.
Mhm. Du hast gerade deine psychische Erkrankung angesprochen. Die Frage haben wir nicht vorbereitet. Wir haben nicht vorher überlegt. Glaubst du, dass das Aufwachsen mit Marc, mit Trisomie 21, zu deiner Erkrankung zusätzlich beigetragen hat?
Ich kann es mir vorstellen, dass es sehr zu der Depression dazu beigetragen hat, weil dadurch, dass er halt immer da war und immer präsent war und halt immer diese Aufmerksamkeit bekommen hat, habe ich mich halt einfach zurückgezogen, war ich halt meistens verschlossen in meinem Zimmer, saß an meinem Computer und habe Videospiele gespielt. Und ich denke schon, vor allem, weil ich halt auch diese Probleme in mich reingefressen habe, wie halt eben das Mobbing, was halt auch dem Mobbing halt passiert ist. Irgendwo schon, aber ich kann es ihm halt nicht übel nehmen, weil er kann dafür halt nichts.
Nee, war auch nur eine hypothetische Frage.
Das, ja, alles gut.
Das hat mich jetzt einfach mal interessiert, weil ich denke einfach, wenn man gezwungen ist, früh erwachsen zu werden, früh vielleicht Verantwortung zu übernehmen, immer wieder zurückzustecken in seiner Entwicklung, das hinterlässt Spuren.
Vor allem beim inneren Kind, ja.
Richtig.
Wenn man das nicht rauslassen kann, ja.
Ich sag nur, wir haben beide unsere Emotional Support Fledermäuse. Liam und Linda, wir pflegen unser inneres Kind mit Fledermäuschen.
Ja.
Pia und ich beide. Genau. Kommen jetzt langsam so Richtung Ende unseres Podcasts, das schon mal für die Hörer. Zwei Fragen habe ich noch an dich. Wenn jetzt ein Kind auf dich zukommen würde und dir erzählt, so sagen wir mal 6, 7, 8 Jahre, ein bisschen älter vielleicht auch, 10, 12 oder in der Pubertät, mir egal, denk dir mal so ein hypothetisches Kind aus und erzählt dir, ich habe einen Bruder oder eine Schwester mit Trisomie 21, du bist jetzt erwachsen, worauf soll ich achten, welchen Rat kannst du mir geben, was soll ich auf jeden Fall beherzigen?
Was man auf jeden Fall nicht machen sollte, sollte seine Probleme nicht in sich hineinfressen. Man sollte auf jeden Fall, ich meine, gut, das würde ich halt jetzt in einer Sprache für ein Kind verpacken.
Ja, natürlich, aber, machen wir jetzt erstmal nicht. Ja, soll ich dir mal einen Stichpunkt geben? Du hast eben darüber gesprochen, dass du jetzt mit deiner Mutter über deine Emotionen reden kannst.
Ja, mit den Eltern auf jeden Fall drüber reden. Wie gesagt, wenn es dann auch Probleme gibt, die einen selbst belasten, darauf aufmerksam machen, dass man eventuell ein bisschen mehr Aufmerksamkeit möchte, dass man mehr, wenn man merkt, dass es einem daran fehlt oder auch, ich sage jetzt mal auch, wenn das Kind jetzt auch ein bisschen älter ist, dass man sich nicht, ich meine, man wird sich dabei ertappen bei dem Gedanken, dass man sich ein normales Bruder, Schwesterchen oder Kind wünscht. Man sollte sich dafür nicht hassen, weil das einen einfach nur mehr zerfrisst. Mhm. Und man sollte sich halt auch nicht die Schuld dafür geben, wenn man sich halt eben bei den Gedanken ertappt, wo man sagt, boah, ich hasse es einfach, dass mein Bruder so ist, wie er ist und dass er die ganze Aufmerksamkeit bekommt oder sowas. Das sind Emotionen, die darf man haben. Mhm. Weil letzten Endes, wenn man sich dafür halt schuldig fühlt, man tut sich halt nur selber weh damit. Und ja, es treibt dann halt immer weiter von sich selbst weg.
Ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass Emotionen ihre Berechtigung haben, ne?
Das auch. Und dass sie halt einen Raum haben, ausgesprochen zu werden. Ja.
Also, merkt's euch.
Ich würde aber auch gerne noch zu deiner Frage noch hinzu etwas sagen. Und zwar geht es auch an Eltern für Kinder, für, ich sag jetzt mal, 2 Kinder, wo eins davon jetzt behindert ist. Man sollte sich früh mit den Gedanken auseinandersetzen, was ist, wenn man selbst nicht mehr ist.
Oh ja,
guter Weil, Aspekt. Das behinderte Kind ist nicht die Last des, ich sag mal, gesunden Kindes. Man sollte halt, wenn das gesunde Kind in einem entsprechenden Alter ist, sich einfach hinsetzen, darüber reden, sich frühzeitig Gedanken machen, was ist, wenn einem was passiert in einem Unfall. Einfach halt, ja, damit es abgeklärt ist. Es ist kein schöner Gedanke, das wissen wir alle.
Richtig.
Aber man sollte sowas wirklich sehr frühzeitig abklären mit Angehörigen, mit den Kindern. Einfach damit man weiß, was ist, wenn ich nicht mehr bin und mein behindertes Kind noch auf der Welt ist.
Nicht die Last der Geschwisterkinder, auf keinen Fall.
Genau. Ich meine, es gibt Leute, die sagen, hey, ich kümmere mich um mein behindertes Geschwisterchen. Aber das ist etwas, das muss auch kommuniziert werden.
Richtig.
Das ist es halt. Man sollte halt das als Elternteil nicht als selbstverständlich nehmen und einfach sagen so, oh ja, meine Tochter wird dann später schon aufpassen auf das Kind. Das hat, meine Mutter hat mir das halt gesagt, dass sie Vorbereitungen getroffen hat, dass wenn ihm mal was passiert, was dann mit Mark passieren soll, er wird dann halt in das Wohnheim kommen, also in eins der Wohnheime kommen, die bei diesem Zentrum eben sind. Und sie hat mir nur gesagt, dass sie von mir halt einfach möchte, dass ich ihn an Feiertagen und an seinen Geburtstag besuche, was ich sowieso machen würde, weil es ist ja immer noch mein Bruder. Also, ja.
Ja, finde ich einen super Aspekt, den du da noch reinbringst. Eine letzte Frage. Was könnten wir als Gesellschaft tun, um Menschen und ihren Familien, wem auch immer, mit geistiger Behinderung das Leben zu erleichtern?
Wir sollten daran arbeiten, mehr Akzeptanz für diese Familien zu haben und weniger Angst und Ignoranz. Weil ja, einfach diese Menschen halt auch diese Offenheit verdienen, dass sie diese Chance verdienen, sie werden ja ein normales Leben haben, aber sie haben ja trotzdem ein Leben, so wie wir alle. Man sollte auch diesen Menschen weniger Steine in den Weg legen, vor allem auch jetzt in ländlicheren Gemeinden. Ich meine, ich komme aus einem kleinen Dorf und man sollte halt einfach den Chancen offen lassen, weil jeder Mensch, der jetzt Trisomie 21 hat, ist anders von der Lerngeschwindigkeit. Es gibt welche, die normal reden können. Es gibt welche, die auch komplett normal in einem Beruf agieren können. Und ich finde es sehr schade zu sehen, dass eben solchen Menschen, die die Down-Syndrom haben, Steine in den Weg gelegt werden, weil du bist ja behindert, du kannst ja nicht arbeiten. Aber das sind halt genau die halt lernwillig sind und das halt auch machen wollen. Ich meine, als Beispiel angeführt, es gibt eine Schauspielerin in Amerika, die Down-Syndrom hat.
Ja.
Die modelt auch und die hat bei der, falls einige dazuhören, die sie ja den gesehen haben, American Horror Story mitgespielt.
Und sie ist klasse, das muss man mal ganz ehrlich sagen.
Sie ist wirklich klasse und es ist halt einfach auch dieses, ja, einige von diesen Leuten sind halt einfach willig zu lernen, wissbegierig und haben auch die Fähigkeit anzupacken.
Ich habe letztens einen Bericht gelesen über ein männliches und weiblich Trisomie 21 Erkrankte. Ja, die haben sich kennengelernt, haben sich verliebt, haben geheiratet und haben ein tolles Leben geführt. Die haben genau solche Rechte wie alle anderen Menschen auch.
Ja, wie du und ich. Das ist halt ganz normal.
Wir sind aber auch behindert. Darf ich nicht vergessen, nicht?
Ja, klar. Aber
wir werden auch eingeschränkt.
Natürlich. Ne? Aber ich finde es einfach schade, dass eben solchen Menschen halt einfach diese Steine in den Weg gelegt werden.
Das kennen wir ja, glaube ich.
Und das ist sehr, sehr traurig, finde ich.
Also, wir plädieren wie immer für mehr Akzeptanz und Toleranz.
Und weniger Ignoranz.
Ach ja, und denkt an das Toleranzparadoxon. Wer das nicht kennt, googelt es mal. Pia, vielen, vielen lieben Dank. Das war ein sehr, sehr privates Thema, was wir hier heute hatten. Ich freue mich unendlich, dass du dich bereit erklärt hast, mit mir darüber für die Öffentlichkeit zu sprechen.
Ich kann mich
mit Gold aufwiegen.
Ich muss mich bei dir bedanken, dass du die Idee dafür hattest, die uns spontan gekommen ist bei den Gesprächen in der Pause.
Ja. Während du mir erzählt hast, was es mit Marx auf sich hat, das ist auch eine ganz tolle Geschichte, vielleicht für ein anderes Mal. Und das ist kein Bashing, was wir hier betreiben. Wir finden es einfach nur, es ist absolut goldig. Und deswegen,
tada,
tada. Und falls ihr mal Lust habt, Teil dieses Podcasts zu sein, falls ihr ein Thema habt, wo ihr sagt, das ist super interessant, dann meldet euch gerne. Die E-Mail findet ihr in den Shownotes, genauso wie weiterführende Links zu Trisomie 21 und auch unseren Instagram-Account. Ich würde mich auf jeden Fall über ein Abo und viel mehr über einen Kommentar freuen. Und bis dahin. Bis zum nächsten Mal.